unserer Abhängigkeit von der Sozialstruktur. Jede Gesellschaft rechtfertigt ihr Sozialsystem damit, dass es dem Menschen angeboren sei, in diesem oder jenem System zu leben, das die menschliche Natur, das jeweilige Gesellschaftssystem erfordert. Die anthropologischen Erkenntnisse der letzten 100 Jahre an Naturvölkern zeigten jedoch, dass der Mensch sehr sozialisationswillig ist und seine Charakter- und Persönlichkeitsstruktur anpassungsbereit nach der vorgefundenen Gesellschaft ausrichtet. Der Anthropologe E. R. Service schrieb die bisher umfassendste Monographie über primitive Jäger und Sammler. Er stellte fest, dass es hier weder eine Hackordnung gibt, noch eine hierarchisch gegliederte Ordnung mit Machtbefugnissen durch Reichtum, Standesprivilegien und militärischen oder politischen Einfluss. Einen höheren Status nehmen zwar die Älteren und Weiseren ein, sie gebrauchen diesen Status jedoch nur zur Beratung, nicht zur Beherrschung oder Ausbeutung einzelner Gruppenmitglieder. Sie stellen ihre Erkenntnisse und Erfahrungen in den Dienst der Gemeinschaft. Es besteht das Prinzip der Gegenseitigkeit und Gleichwertigkeit. Diese Sozialstruktur macht die vierte, jeder ist sich selbst der Nächste, und die fünfte Lebenslüge, die Menschen sind nicht gleich, es gibt Rang- und Wertunterschiede, überflüssig. Diese beiden Lebenslügen sind eine Anpassung an unsere bestehende Sozialstruktur und nicht die Ursache für das Entstehen einer Gesellschaftsform. Ähnlich verhält es sich mit den anderen Abwehrmechanismen und Lebenslügen, die Reaktionsweisen, Alarmreaktionen und Durchsetzungstechniken auf das bestehende Gesellschaftssystem sind. So sind auch die Aggressivität und Destruktivität keine angeborenen Deformationen des Menschen, sondern die verzweifelte Antwort auf die gesellschaftlichen Verhältnisse. Erich Fromm schrieb 1974: Wenn schon zivilisierte Menschen so kriegslüstern sind, wie viel kriegslüsterner müssen dann erst die Primitiven gewesen sein? Aber die Ergebnisse von Wright bestätigen die These, dass die primitivsten Menschen die am wenigsten kriegerischen sind und dass die Kriegslust mit der Zivilisation zunimmt. Wenn die Destruktivität dem Menschen angeboren wäre, müsste die entgegengesetzte Tendenz zu beobachten sein. Die Verhaltensbeobachtungen an heute noch lebenden primitiven Kulturen haben gezeigt, dass Naturvölker nicht durchgehend eine lebensbejahende oder destruktive Gesellschaftsstruktur entwickeln. Die einfache Gleichung von den glücklichen Wilden, primitive Lebensweise, gleich lebensbejahende, freiheitliche, repressionsfreie, altruistische, egalitäre Sozialstruktur geht nicht immer auf. Erich Fromm ordnete die bekanntesten anthropologischen Untersuchungsergebnisse drei Gesellschaftsformen zu: den lebensbejahenden, den nicht destruktiven, aber aggressiven und den destruktiven Gesellschaften. Die lebensbejahenden Gesellschaften kennen kaum Feindseligkeiten, Aggressionen oder gar destruktive Grausamkeiten. Es gibt keine hierarchische Struktur und keine harten Strafen, Verbrechen sind sehr selten und es gibt keine Kriege. Die Frauen sind den Männern gleichgestellt und die Einstellung zur Sexualität ist freiheitlich und tolerant. Es gibt kaum Neid, Habgier, Ausbeutung, Rivalität, egoistisch ausbeutendes Konkurrenzstreben, sondern Hilfsbereitschaft, Vertrauen, Güte, Zuversicht und Freundlichkeit. Zu dieser Gesellschaftsgruppe gehören Jäger, Ackerbauern und Viehzüchter. Zu ihr gehören auch die erst 1971 im Regendschungel der Philippineninsel Mindanao entdeckten Tazaday, die vom 20. Jahrhundert völlig isoliert auf der Stufe von Steinzeitmenschen in Höhlen wohnen. Der Journalist John Nance lebte 72 Tage mit den Höhlenmenschen, die weder Tiere jagen noch Fallen stellen, sondern vorwiegend als Vegetarier Wurzeln und Beeren und Früchte sammeln. Sie kennen weder Aggressionen noch Herrschaftsansprüche eines Führers, Begriffe wie Kampf, Krieg, Feind und Töten sind ihnen unbekannt. Die nicht destruktiven, aber aggressiven Gesellschaften kennen zwar Rivalität und schaffen eine hierarchische Ordnung. Aggressivität und Krieg haben zwar keine zentrale Bedeutung, sie kommen jedoch vor. Die destruktiven Gesellschaften entwickeln Freude am Krieg, an der Gewalttätigkeit, Zerstörungswut und Grausamkeit. Es herrscht ein starkes Maß von Rivalität, eine strenge Hierarchie und die Menschen leben in gegenseitigem Misstrauen. Sie sind feindselig eingestellt, empfinden Spannung und Angst und neigen zu Grausamkeit und zum Sadismus. Destruktivität, Sadismus, Rivalität, Egoismus, Hierarchie, Neid, Habgier, Misstrauen, Angst sind Eigenschaften, die eng zusammenhängen und als Eigenschaftssyndrom eines typischen Sozialcharakters in destruktiven Gesellschaften auftreten. Dieses Eigenschaftssyndrom ist nicht wesensmäßig mit der Natur des Menschen verbunden, also nicht im genetischen Code unveränderlich und schicksalhaft festgelegt, da es auch lebensbejahende Sozietäten gibt, die ein anderes Persönlichkeitsbild ihrer Mitglieder aufweisen. Das besagt nicht, dass dieses Eigenschaftssyndrom deshalb nicht weit verbreitet sein müsste und sich nicht auch in Zukunft weiter verbreiten würde. Es besagt aber auch nicht, dass dieses Eigenschaftssyndrom als den Menschen wesensmäßig hingenommen werden muss und nicht verändert werden könnte. Die modernen Industriegesellschaften tragen destruktive Züge und bringen den für destruktive Gesellschaften typischen Sozialcharakter hervor. Der einzelne Mensch strebt egoistisch und habgierig nach Besitz, er verhält sich konkurrenzbezogen zum Mitmenschen, ist misstrauisch auf seinen Vorteil und sein Prestige bedacht, entwickelt offene und unterdrückte Aggressionen, neigt zur sadistischen Machtausübung über andere, er entwickelt Konkurrenzspannungen und Lebensangst, ist hierarchiebezogen auf den Machtaufstieg bedacht und andererseits durch anonyme Autoritäten unterdrückt und versklavbar. Er neigt zur depressiven Verstimmung und entwickelt wenig Lebensfreude. Er erzieht seine Kinder repressiv und vorwiegend strafend. Der Einzelne kann sich der fortschreitenden, weltweiten, destruktiven Sozialisation kaum mehr durch Flucht in eine lebensbejahende, zivilisierte und industrialisierte Gesellschaft entziehen. Er perfektionisiert deshalb als psychische Reaktion auf die Außenwelt seine intrapsychischen Abwehrmechanismen und Lebenslügen, um sich von der Angst und Depression vordergründig zu entlasten. Er erkrankt psychosomatisch und beweist damit, dass die Abwehrmechanismen nur eine Notlösung sind, ein missglückter Selbstheilungsversuch. Die Lebenslügen unterstützen die bestehenden Verhältnisse und sie rechtfertigen scheinbar die falschen Durchsetzungsstrategien des Einzelnen und fördern damit die Aufrechterhaltung des Sozialcharakters. Die psychosomatische Erkrankung lässt sich durch die Lebenslügen nicht aufhalten. Wir müssen deshalb unsere Gesellschaft so verändern, dass der Mensch in ihr ohne Abwehrmechanismen und Lebenslügen leben kann. Wir müssen erkennen, dass die zunehmenden psychosomatischen Erkrankungen kein Manko des Einzelnen sind, sondern eine Reaktion auf die bestehende Sozialstruktur. Der Einzelne verändert sich krankhaft und signalisiert damit ein Leiden an den Fehlern der psychodestruktiven Gesellschaft. Wir müssen die Gesellschaft reformieren, damit der Einzelne symptomfrei in ihr leben kann. Neben dem Psychotherapeuten für die Individualtherapie benötigen wir Sozialtherapeuten, die krankmachende Strukturen aufzeigen und sie verändern. Jeder kann an dieser Sozialtherapie mithelfen, indem er seine Lebenslügen abbaut und seine falsche Anpassungs-Durchsetzungsstrategie aufgibt. Er gewinnt dadurch zunächst an individueller Freiheit, Selbstbestimmung und Gesundheit. Er verstärkt durch seine Veränderung den Druck auf die reformbedürftige Sozialstruktur und das bedeutet auf lange Sicht der Weg zur lebensbejahenden und lebenswerten Gesellschaft. Unsere menschliche Natur steht dieser Veränderung nicht grundsätzlich entgegen. Ein psychobiologisch begründeter Kulturpessimismus ist nicht angebracht, eher die Befürchtung, dass die Beherrscher unserer kranken Sozialstruktur die Veränderung nicht zulassen wollen, weil sie davon zu profitieren glauben.